Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden. Mit brandheißen Stimmen und Analysen so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Die nächste Sendung steht an, denn der nächste Tag der Europameisterschaft steht an. Schön, dass ihr auch heute denkt, Kreis ab für euch die beste Alternative. So muss es sein und deswegen herzlich willkommen bei Episode 11 ist es mittlerweile schon. Wir gehen steil auf das Ende dieses Turniers zu und ich freue mich, einen Kollegen begrüßen zu dürfen, von dem ich gar nicht wusste, dass er vor Ort sein wird. Irgendwann habe ich in Interviews seine Stimme gehört und er wird euch jetzt erzählen, was er genau alles so in Herne treibt. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Jano Pusch. Hallo Jano.
Hallo Sascha, grüß dich.
Was machst du denn da? Was treibst du denn da? Für wen bist du unterwegs?
Ja, genau. Du bist nicht der Einzige, der das gar nicht wusste, weil ich bin nicht für irgendwie einen deutschen Sender oder so unterwegs. Ich versuche das mal in aller Kürze zu erklären. Also ich bin als World Feed Live Producer unterwegs. So schimpft sich das Ganze. Das heißt, es gibt ja immer ein Signal, auf das alle Sender der Welt mehr oder weniger zugreifen können, wenn sie diese Europameisterschaft übertragen wollen. Und dieses Signal, dieses Feed, dieses World Feed, Weltbild, das muss irgendwie produziert werden. Also mit Kameraleuten, Regie etc. etc. Und da bin ich im Grunde der redaktionell Verantwortliche sozusagen. Und es gibt immer einen vorgefertigten Rundown, also einen Ablaufplan, was wann wie in diesem Signal passieren soll, also wann werden welche Keyplayer beispielsweise gezeigt, wann werden welche Grafiken gespielt und so weiter und so weiter, sodass sich die Sender da auch drauf verlassen können, dass zu vorgegebenen Zeiten das und das passiert. Und da bin ich, das ist so die erste Aufgabe, für verantwortlich, dass diese Zeiten im Grunde eingehalten werden. Und das zweite ist, dass ich dann immer, wenn die Mannschaften ankommen, pro Mannschaft ein Interview führe mit Spieler, Trainer, und eben nach den Spielen direkt auf der Platte auch noch Stimmen einsammeln. Das sind dann die sogenannten Superflash-Interviews. Also das ist dann das erste Interview, was auf der Platte noch stattfindet. Da kriege ich dann auch mal pro Mannschaft einen Spieler hingestellt und darf dann mit denen noch ein Interview machen. Das so in aller Kürze, was ich hier so mache.
Ich habe festgestellt, auch in feinstem Französisch. Hast du da irgendwie eine Konkurrenz laufen mit Finn Ole Martins, dem Kollegen von Dein?
Ja, mit dem habe ich tatsächlich kurz ausgetauscht. Der sagte, er hätte auch in bestem Schulfranzösisch noch ein Interview geführt. Nee, ich hatte auch lange Zeit in der Schule Französisch. Da ist tatsächlich nicht mehr so viel von da. Das heißt, wenn die Spieler anfangen loszulegen und mir antworten, dann komme ich nur noch so halb hinterher. Aber ich habe ja ein bisschen Zeit, mir Fragen zu überlegen und die so ein bisschen vorzuformulieren, sie möglichst einfach zu halten. Und dann kriege ich auf Französisch da noch ein paar Brocken zusammen, sodass ich zumindest eine halbwegs vernünftige Frage stellen kann.
Ich wollte jetzt gerade auf Französisch antworten, aber ich möchte die Hörer nicht überfordern. Deswegen lasse ich das an der Stelle. Ja. Merci. Ich habe ja tatsächlich über Duolingo angefangen, Französisch zu lernen und hatte da vor ein paar Tagen den 1000. Tag in Serie und habe dann auch, ich glaube, wann war es denn? Im Frühjahr 2024, nach so einem Jahr über die App, das erste Interview auf Französisch geführt und ich war einigermaßen zufrieden, ja, weil die Spielerinnen und Spieler, die verstanden mich jedenfalls, hatte ich den Eindruck, dass sie das tun und vielleicht kommt es auch bei mir daher, dass ich fließend Italienisch spreche, das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, aber wir wollen heute nicht über unsere Sprachkenntnisse oder unsere mangelnden Sprachkenntnisse sprechen, sondern über das.
Kurzer Sidefact zu den Sprachkenntnissen.
Ja, gerne.
Ich hatte vor ein paar Tagen auf meinem Konto eine Abbuchung, 46 Euro vom Bubble. Und ich denke, hä, das kann nicht sein, wieso habe ich denn eine Bubble-Abbuchung? Mein Papa hat sich einen Holländisch-Kurs gebucht und irgendwie meine Kontodaten angegeben, warum auch immer. Also der lernt jetzt Holländisch, das nur so am Rande.
Ah, Niederlands, ich snap it ein bisschen, huh? Das geht ja auch, gar kein Problem,
lecker.
Nein, aber wir wollen natürlich über Handball sprechen heute und nicht zu weit abdriften. Wir hatten drei Spiele gestern, die sehr interessant waren, sagen wir mal so, zwei waren sehr interessant, ja. Das französische Spiel gegen Portugal deswegen, weil es Rekorde gebrochen hat und natürlich das deutsche Spiel gegen Norwegen, dazu noch der Sieg der Dänen gegen Spanien. Aber wir fangen an mit, ja, was soll ich sagen, mit einer außerirdisch guten Leistung von Andreas Wolf, mit der vielleicht besten Torhüterleistung, die ich jemals gesehen habe, weil er so viele hochkarätige Paraden hatte, mit einer Leistung, die vielleicht dazu beiträgt, dass Deutschland am Ende um die Medaillen spielen wird. Hast du schon mal einen Torhüter so gut spielen sehen wie gestern Andreas Wolf? Ich bin immer noch fassungslos, ob dieser sensationellen Vorstellung von ihm.
Ich bin genau bei dir. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also das war unfassbar, was Andy Wolf uns da gestern rausgeholt hat. Ich bin hier natürlich als neutraler Reporter unterwegs und so weiter, aber mit der deutschen Brille, das war unglaublich, was Andy Wolf gestern geleistet hat. Und wie du sagst, sowohl in Quantität, es waren am Ende 22 Paraden, aber auch in Sachen Qualität, da waren so viel Freie dabei. Das war unglaublich. Ich habe danach sowohl mit Andy im Superflash-Interview gesprochen, als auch mit seinem Gegenüber Torbjörn Bergerud, der natürlich auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, zumindest am Anfang. Und der sagte, so auf die Gründe angesprochen, was da los war, sagte er, wenn im gegnerischen Tor Gott steht, dann hast du keine Chance. Und damit hat er es so ziemlich auf den Punkt getroffen. Andy Wolf, Torwart Gott, das war außerirdisch, was der gestern gemacht hat.
Ja, ich würde gerne noch 5 Minuten nur über Andy Wolf sprechen, aber das würde natürlich dem Spiel insgesamt nicht gerecht werden, weil natürlich da viele interessante Aspekte mit reinspielen. Nicht nur diese sensationelle Torhüterleistung, sondern natürlich auch ein deutscher Positionsangriff, der sich mal wieder sehr schwer getan hat, dann mal wieder ein Spieler, der herausgestochen hat. Ich möchte aber nochmal dieses Wort Qualität der Paraden herausgreifen. Nicht nur die Quantität war herausragend, da waren ja viele Freie dabei. Dass er von außen extrem gut ist, das wissen wir, dass er mal den einen oder anderen wegnimmt, den nicht jeder Torhüter hält. Aber es waren auch wieder Tempogegenstöße mit dabei. Es waren Durchbrüche mit dabei. Ich weiß gar nicht, was man da noch sagen soll, weil diese Aussage, die jetzt gefühlt nach jedem Spiel kommt, von den Spielern selbst, er hat uns den Arsch gerettet, die ist natürlich toll, weil das bedeutet, Deutschland hat gewonnen und Andreas Wolf hat sehr gut gespielt, aber die ist halt auch sehr gefährlich, weil irgendwann wird es nicht mehr funktionieren.
Korrekt. Das ist ja auch die Sache. Er hält 22 Bälle und ich weiß jetzt nicht, wie viele Freie dabei waren, aber er hat dem Halbrechten Patrick Andersson echt viele Dinge auch abgekauft. Warum muss er denn so viele Freie halten? Weil meiner Meinung nach unsere Abwehr da auch einfach nicht gut ausgesehen hat. Die Norweger hatten viele Durchbrüche und Gott sei Dank steht er eben hinten drin. Ich habe mich gestern noch gefragt, ja, kann man jetzt sagen, ja, ohne Andy Wolf hätte das ganz anders ausgesehen? Ja, könnte man sagen, aber er spielt ja nun mal mit bei den Deutschen und das zählt natürlich einfach dazu. Aber dass er diese ganzen Bälle halten muss, spricht nicht für die deutsche Abwehr.
Ja, und da wundere ich mich ein bisschen, Jano, weil wir eigentlich immer wieder darüber sprechen, dass die deutsche Abwehr sehr gut ist. Ist das denn tatsächlich so? Weil sonst müsste nicht in jedem zweiten Spiel Andy Wolf die Kohlen aus dem Feuer holen.
Gute Frage. Also ich finde, dass sie teilweise in der Positionsabwehr das ganz gut macht. Und wir haben ja auch wirklich gute Abwehrspielerinnen drin. Ich finde, Tom Kiesler ist eine Bereicherung für die deutsche Abwehr. Goller, Fischer etc., das sind alles wirklich gute Abwehrspieler. Aber wir haben häufig Probleme, wenn es schnell wird. Und das ist nicht nur erste Welle, zweite Welle, schnelle Mitte, sondern auch, wenn die Passgeschwindigkeit erhöht wird. Ich habe vor dem Spiel gestern mit dem norwegischen Trainer gesprochen, Jonas Wille. Der sagte, die Medizin gegen die deutsche Abwehr ist, sie in Bewegung zu bekommen, auseinanderzuziehen und einfach das Spiel schnell zu machen. Das sagt natürlich gefühlt jeder Trainer, Tempo, Tempo, Tempo. Aber du merkst, wenn Tempo reinkommt, dass wir dann hier und da Probleme haben. Ich fand gestern vor allem auf den Halbpositionen, dass wir da viele Durchbrüche hatten, die so eigentlich nicht passieren sollten.
Ja, was machen wir denn dann? Also wie kann das besser werden? Also es ist vielleicht eine einfache, simple Frage, aber das ist, glaube ich, auch dann das Thema, was sich durch ein Spiel zieht, weil hätten wir eine bessere Defensive, würden wir mehr leichte Tore erzielen. Und das wiederum würde uns helfen, unseren eher schwächeren Positionsangriff ein bisschen vergessen zu machen und vielleicht auch mal ein Spiel souveräner zu gestalten. Denn jedes Spiel der deutschen Mannschaft bislang war eng.
Das ist so. Das ist so. Und wenn du dir mal, wir kommen mit Sicherheit gleich nochmal auf die Franzosen und Dänen zu sprechen kurz, wenn du dir die anguckst, was die in Sachen Geschwindigkeit auf die Platte bringen, und damit ist nicht nur gemeint, Tempo-Gegenstöße laufen, sondern wirklich auch Passgeschwindigkeit, zweite Welle, wie schnell der Ball zur Mitte kommt und so, da sind die uns echt noch ein Stückchen voraus. Also wenn man einfach mal guckt, wie schnell kommt der Ball nach einem Tor zur Mitte, die Dänen und Franzosen machen alles im Vollsprint. Und da hängen wir schon noch ein bisschen hinterher. Und wie du sagst, wenn wir unsere, das kann man ja auch positiv sehen, ne? Also wenn wir unsere Abwehr noch etwas stabiler hinbekommen, wenn wir noch ein bisschen besseren Zugriff bekommen, wenn wir das Stellungsspiel noch etwas verbessern können, dann bekommen wir auch mehr leichte Tore hin und eben auch Tempotore hin. Und dann können wir auch solche Spiele, glaube ich, etwas früher schon etwas deutlicher gestalten. Weil auch gestern wieder, das war ein enges Ding. Also wir hätten das auch verlieren können gegen die Norweger.
Ja gut, die Anfangsphase war desolat, können wir nicht anders sagen. Und sie war nicht zum ersten Mal in diesem Turnier nicht gut. Das ist ein Problem, weil das zieht sich jetzt durch die Spiele durch. Und wenn du immer einem Rückstand, also nicht immer, aber oft einem Rückstand hinterherlaufen musst, ist das ultra intensiv. Und Spiele alle zwei Tage bedeuten dann, irgendwann hast du die Kraft nicht mehr.
Und wenn du dann auf die Franzosen triffst, die auch in einer Halbzeit mal 28 Tore werfen können, dann kann das Spiel auch schon gelaufen sein. Und das wäre nicht gut, aus deutscher Sicht.
Das wäre überhaupt nicht gut. Wie war denn gestern die deutsche Offensive? Wer hat die dir denn gefallen? Denn wir können ja festhalten, wir haben immer einen deutschen Spieler im Rückraum, der dann ein überragendes Spiel macht. Ja, gegen Spanien waren es ja sogar zwei im Prinzip mit Knorr und Uschins. Gegen Portugal kam dann Miro Schlurov. Gestern hatte Marco Grgic seinen Durchbruch in diesem Turnier. Also was machen wir denn da draus? Sind wir damit zufrieden, weil wir wissen, auf einen können wir uns immer verlassen? Oder ist es ein Drahtseilakt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin unsicher.
Also ich finde schon, weil wenn wir mal ein Spiel haben, wo keiner explodiert, dann sehe ich bei uns nicht die Automatismen, die so greifen, dass du sie immer abrufen kannst, auch wenn es mal nicht so läuft. Ich finde, Juri Knorr ist ein außergewöhnlicher Handballspieler, aber auch er hat einfach, sehen ja alle, viele Höhen und Tiefen in seinem Spiel. Julian Köster ist offensiv noch nicht ganz da, wo er in der Liga vielleicht ist. Gott sei Dank ist Marco Grgic gestern auseinandergeschossen. Ich finde, wir hatten sogar noch einen zweiten Spieler, Franz Semper. Erste Hälfte macht, glaube ich, 4 aus 4 oder 4 aus 5 oder so. Der hat uns in der ersten Hälfte offensiv so ein bisschen gerettet. Wir brauchen immer ein, zwei Leute, die uns da vorne tragen. Andererseits, positiv formuliert, wir sind nicht ganz ausrechenbar, weil immer jemand anderes aus der Kiste kommt und uns vorne trägt. Das war dann jetzt gestern Grgic und Semper. Davor war es mal Uschins. Wenn im nächsten Spiel Julian Köster explodiert und vorne 8 Hütten macht und noch 6 Assists oder so, dann hilft uns das natürlich auch. Also wenn man es so positiv sehen möchte, es gibt immer jemand anderen, der uns vorne durchtragen kann. Und das kann ja auch ein positiver Faktor sein, wenn wir es mal so formulieren wollen. Aber ich stimme dir zu, dass wir offensiv nicht die ganz große Eingespieltheit ausstrahlen, nicht die ganz große Gefahr ausstrahlen und dass wir nicht wirklich die Automatismen haben, wo man sieht, okay, das können wir immer abrufen, auch wenn es gerade mal nicht so läuft. Das fehlt bei uns so ein bisschen.
Das könnten wir jetzt noch ewig diskutieren, aber bevor wir weitermachen, möchte ich kurz eine Stimme einspielen und das ist die von Marco Grgic.
Ja, Marco Grgic, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es gab einen kleinen Stotterstart in die Partie. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich finde, dass Norwegen sehr gute Abwehr mit einem guten Torwart hin hatte. Wir auch in gewissen Teilen des Angriffs viele Fehler gemacht haben, wo sie einfach Gegenschüsse laufen konnten und hinten vielleicht nicht so gut standen wie sonst. Viele Tore über den Innenblock, wo wir Andi nicht genug geholfen haben. Und ja, zweite Halbzeit hält Andi dann plötzlich alles und dann hat man natürlich vorne auch mehr Selbstvertrauen, wenn man weiß, dass man sich auf hinten verlassen kann. Und ich denke, das war der Turning Point.
Wie habt ihr es geschafft, dann Chancen zu kreieren vorne wieder und dann auch zu verwandeln?
Ja, mehr in die Tiefe zu gehen und uns Würfe zu nehmen. Also wir hatten auch das nötige Wurfglück dann im Endeffekt, dass die Bälle dann einfach reingingen, wo wir passives Spiel hatten. Das hat natürlich dann auch mehr geholfen fürs Selbstvertrauen und den Norwegern vielleicht auch ein bisschen das Genick gebrochen. Und wir haben das Spiel gewonnen und weiter geht's.
Du bist heute auch im Turnier angekommen, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich würde gerne noch Montag und Mittwoch ein gutes Spiel machen, damit ich sagen kann, dass ich übrigens ab der Hälfte des Turniers angekommen bin und dann können wir gerne nochmal darüber sprechen.
Und was habt ihr am freien Tag gestern mit Andi Wolf gemacht, dass er heute so 44% der Bälle hält?
Keine Ahnung. Andi hat wahrscheinlich in Codenames gewonnen, das Kartenspiel, was sie spielen. Vielleicht war das nochmal ein positives Gefühl für ihn und ja, ich denke, sonst haben wir als Mannschaft jetzt keine Überraschungsparty für ihn gefeiert.
Vielen Dank nochmal an den Kollegen übrigens, Daniel Genings, der die Stimme in der Mixzone organisiert hat. Also, Marco Grgic hat eine sehr gute Leistung gebracht. Endlich. Darauf haben wir jetzt ein paar Spiele gewartet, weil wir wissen, was er für ein Potenzial hat. Und Jano, da waren ja sensationelle Tore mit dabei. Ich möchte aber nochmal auch auf die Rückraum-Mitte-Position eingehen. Und Nils Lichtlein, finde ich, bringt einfach mehr Struktur in das deutsche Spiel, als Juri Knorr das tut. Jetzt ist natürlich bekannt, dass Alfred Gislason sehr auf Juri Knorr setzt. Und der ist jetzt auch kein Spieler, der gerne und gut von der Bank kommt. Was machen wir denn mit dieser Position Rückraummitte?
Erstmal, also was ich noch zu Marco Krigisch einmal kurz loswerden wollte, ist, man sieht, wie viel auch zwischen den Ohren einfach stattfindet. Marco Krigisch musste die letzten Jahre nicht groß nachdenken, sondern es hat alles funktioniert. Jetzt hat er vielleicht mal zwei Spiele nachgedacht und dann hat mal das nicht funktioniert und das nicht. Und gestern lief es einfach wieder und er konnte einfach laufen lassen und das ist schön für Handball Deutschland. So, Rückraum Mitte. Erstmal geil, dass wir zwei solche Spielmacher haben. Nils Lichtlein, Juri Knorr. Völlig unterschiedliche Spielertypen, wie man damit umzugehen hat, wer von der Bank kommt und wer dem deutschen Spiel mehr bringt, das ist Gott sei Dank nicht unsere Aufgabe, sondern das muss Alfred Gislason mit seinem Trainerteam bestimmen und ausknobeln. Juri hat natürlich individuelle Qualitäten, Fähigkeiten, das ist unbestritten Weltklasse und unfassbar gut, aber Nils Lichtlein ist da vielleicht hier und da der mannschaftsdienlichere Spieler und bringt uns deswegen nach vorne. Ich weiß, Alfred Gislason ist ein Fan von Juri Knorr und das ist natürlich auch unbestritten, dass der unfassbare Qualitäten hat. Ich bin aber bei dir. Ich bin froh, dass wir Nils Lichtlein auch im Kader haben, weil der uns auch viel geben und viel bringen kann. Mit wem man da besser anfängt, ich habe keine Ahnung. Also was da die beste Lösung für uns ist auf der Mitte. Aber wir wissen alle, wenn Juri Knorr einen Sahnetag hat, dann schrotet der vorne bis zum geht nicht mehr, hat natürlich ein unfassbares Auge, hat unfassbare 1-gegen-1 Qualitäten. Also das ist ja unbenommen, dass Juri Knorr der deutschen Mannschaft viel, viel geben kann. Aber als Alternative jetzt Lichtlein dabei zu haben, das hilft schon sehr.
Ich will auch nochmal einen Spieler erwähnen, den du auch schon erwähnt hast, Franz Semper. Ich glaube, dass das für ihn persönlich auch ganz wichtig war, dass er jetzt gestern echt gut gezündet hat und wichtige Tore erzielt hat in der ersten Hälfte. Ist ja auch ein Spieler, der auf internationalem Niveau den Gegenspielern nicht so bekannt ist. Dieses Überraschungsmoment kann, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig sein. Und jetzt hat Deutschland zwei Endspiele. Nochmal, um die Konstellation zu erklären. Es reicht ein Sieg gegen Dänemark oder ein Sieg gegen Frankreich oder zwei Unentschieden. Ein Unentschieden und eine Niederlage aufgrund der Tordifferenz, wenn wir davon ausgehen, dass die Mannschaften dann jeweils ihre anderen Spiele gewinnen, sprich Frankreich gegen Spanien und Dänemark gegen Norwegen, würde dann nicht reichen. Aber ich meine, zwei Endspiele zu haben in dieser Hauptrundengruppe, also das hätten wir vorher mit Kusshand genommen.
Hätten wir auf jeden Fall genommen. Ich meine, wir stehen jetzt mit 6 Punkten da. Alles ist wunderbar, alles ist in unserer eigenen Hand. Es gibt natürlich keine größere, keine schwerere Aufgabe, als jetzt gegen Dänemark und oder die Franzosen was holen zu müssen. Was Besseres sehe ich im Welthandball gerade nicht als diese beiden Mannschaften. Aber man muss auch sagen, wenn wir da was holen, dann haben wir es auch verdient, ins Halbfinale zu kommen. Und wir hoffen einfach mal drauf, dass da was passiert. Weil was haben wir schon alles gesehen jetzt bei der Europameisterschaft? Die Portugiesen schlagen die Dänen und werden dann von Frankreich so dermaßen zerstört, wie man es auch selten gesehen hat. Alles ist möglich, alles ist drin. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese nächsten beiden Spiele. Es sind zwei Endspiele, wie du gesagt hast. Und ja, wie gesagt, es gibt keine größere Aufgabe, es gibt auch keine geilere Aufgabe, als jetzt in Herning, in Dänemark, in dieser Arena, den Dänen vielleicht noch was abzutrotzen oder die Franzosen zu ärgern oder beides. Das wäre schon sensationell, wenn wir da was holen sollten und es wäre cool.
Das Kuriose ist übrigens, es kann ja sein, dass man eine der beiden Mannschaften schlägt, aber trotzdem nicht Gruppensieger wird. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Also es sagt auch alles über diese Gruppe aus und wie schwierig das ist in dieser Gruppe. Du hast alle Spiele in Herning jetzt gesehen bei dieser Europameisterschaft. Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zum Niveau. Gefällt dir das, wie das aktuell läuft? Bist du begeistert oder sagst du, das Niveau gefällt mir nicht, weil ich sehe dann auch so ein Spiel wie Frankreich gegen Portugal und ein 46-38 ist vielleicht nicht der Handball, den Jano Pusch mag, aber es ist auf jeden Fall nicht der Handball, den ich mag, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das spektakulär, aber mir hat es irgendwie nicht so gefallen. Und was glaubst du, wird jetzt an den letzten beiden Hauptrundenspieltagen noch passieren?
Also ich bin schon Spektakelfreund, ich finde das schon cool, wobei ich auch sagen muss, also die Franzosen machen, glaube ich, aus den ersten 20 Würfen 20 Tore und die Portugiesen wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war schon atemberaubend, was die da gespielt haben. Insgesamt Herning, also was ich erstmal herausstellen muss, ist die Atmosphäre. Die Halle Ich bin zum ersten Mal hier in Herning. Die Halle ist schon echt cool. Da passen 15.000 Leute rein, hinterm Tor. Eine Tribüne ist, ich sag mal, drei Viertel Stehplatztribüne. Und wenn die Dänen da dann anfangen zu singen, das macht schon echt Bock. Die Atmosphäre ist, ich würde nicht sagen hitzig, also wie man es jetzt irgendwie, sage ich mal, vom Balkan oder so kennt. Aber es ist eine schöne, positive Atmosphäre. Und es ist auch echt unfassbar laut. Also die Halle ist relativ, dafür, dass so viele Leute reinpassen, eng. Und das macht schon echt extrem Bock. Man muss aber auch sagen, bei den Spielen, die nicht mit dänischer Beteiligung sind, sind relativ viele Plätze leer. Das ist ein bisschen schade vielleicht. Zum Niveau der Spiele. Ich finde, dass die Franzosen und die Dänen wirklich herausstechen und nochmal eine andere Qualität haben als alle anderen Mannschaften, was sowohl Körperlichkeit, 1-gegen-1 Qualitäten mit sich bringt. Also da sind beide Mannschaften schon echt extremst gut unterwegs. Bei den Portugiesen weiß ich irgendwie gar nicht, was ich davon halten soll. Also die schlagen die Dänen in Dänemark mit einer wirklich beherzten, guten Leistung. Also die haben in der Abwehr gefühlt auf alles eingedroschen, was da rumgelaufen ist in einem dänischen Trikot, haben da mit aller Härte gegengehalten. Und gegen die Franzosen war davon gar nichts mehr zu sehen. Also die Portugiesen finde ich irgendwie, weiß ich gar nicht, wie ich die einschätzen soll. Spanien und Norwegen, die fallen da in der Hauptrunde vielleicht so ein bisschen ab, wobei man auch sagen muss, die Hauptrundengruppe, die wir hier haben, die ist natürlich, also ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren jemals mal so eine Hauptrundengruppe gegeben hat. Und bei den Deutschen ist es so, die Ergebnisse passen, die Leistungen ja, sind auch hier und da echt schwankend. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns gegen die Dänen und Franzosen einerseits steigern können und andererseits, ob uns eine von den beiden Mannschaften liegt, sodass wir da echt was holen können. Ich glaube, das ist natürlich jetzt kein Hot Take, dass es gegen beide Mannschaften echt schwer wird.
Ja, und ich interpretiere jetzt deine Aussage und mache da mal ein Deutschland wird Dritter in der Hauptrundengruppe draus. Das wäre ja angesichts der Qualität der Gegner durchaus in Ordnung. Es kommt halt auf die Art und Weise an, wie sich diese Mannschaft in den beiden Spielen gegen Dänemark und gegen Frankreich präsentieren wird. Showdown, egal was passiert, ist auf jeden Fall jetzt erstmal Showdown Nummer 1 am Montagabend um 20.30 Uhr und dann Showdown Nummer 2 möglicherweise gegen Frankreich am Mittwoch um 18 Uhr. Jano, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zum ersten Mal mit dabei zu sein. Vielleicht und hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn du bist ja auch für dein unterwegs, auch als Kommentator in der Bundesliga. Deswegen bin ich sicher, wird sich diese Gelegenheit auch mal ergeben. Und falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Bei Instagram, Twitter, YouTube, Facebook sind wir genauso unterwegs wie übrigens auch bei PayPal. Wer diesen Weg wählen möchte zur Unterstützung, kann das auch gerne tun. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Das war's. Habt noch einen schönen Sonntag und bis morgen. Ciao.